Hallo Ralf, ich möchte dir zunächst mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen, und zwar, was macht Richard Müller zu einem so wichtigen Protagonisten der Novemberrevolution von 1918?
Ja, der wichtige Protagonist ist natürlich, also wenn man sich fragt, wer hat die Revolution denn vorbereitet, wer war das denn, wer hat da jahrelang darauf hingearbeitet, dann sind es eben nicht bei all ihren Leistungen Karl Liebknecht oder Rosa Luxemburg, die beide nämlich im Gefängnis gesessen haben, bis kurz vor der Revolution, sondern es sind die revolutionären Betriebsobleute in Berlin und die Matrosen in Kiel, die die Revolution vorbereitet und ausgelöst haben. Und wirklich vorbereitet waren nur die revolutionären Betriebsobleute mit im Zentrum in Berlin und deren Sprecher und Gründer halt eben Richard Müller war. Und obwohl er deswegen sehr unbekannt ist, ist er meiner Meinung nach doch für diesen Aufstand des 9. November und für die unmittelbare Revolution eine der wichtigsten Figuren.
Kannst du noch was dazu sagen, wie die revolutionären Betriebsobleute organisiert waren?
Ja, vielleicht sage ich erstmal, was das eigentlich für Leute waren. Das waren alles Gewerkschafter. Ursprünglich hauptsächlich Metallarbeiter, hat sich dann aber später ausgeweitet. Und das waren Leute, die sich im Ersten Weltkrieg ihr Streikrecht nicht nehmen lassen wollten. Also die Gewerkschaften, die Spitzen der Gewerkschaften haben sich ja halt positiv zum Krieg gestellt und gesagt, wir unterstützen unsere Regierung und haben halt die Lüge vom Verteidigungskrieg auch geglaubt und mitverbreitet. Aber an der Basis hat sich dagegen Widerstand gebildet und diesen Widerstand hat Richard Müller ab 1916 halt organisiert in der Gruppe der revolutionären Betriebsobleute.
Wo standen denn die Obleute genau im Verhältnis zu anderen Gruppierungen von Kriegsgegnern?
Ja, welche Gruppierung gab es denn überhaupt? Also es gab die Unabhängige Sozialdemokratische Partei, das waren die Kriegsgegner aus der SPD, die dann gezwungen wurden, eine eigene Partei zu gründen, weil die Mehrheits-SPD sie rausgeschmissen hat. Und innerhalb dieser USPD, das war die große Sammelgruppe, gab es dann den Spartakusbund, das waren die Linksradikalen, also die Revolutionäre um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Dann gab es verschiedene Fraktionen, die zwar pazifistisch waren, aber sonst eher reformistisch, so zum Beispiel auch Leute wie Eduard Bernstein, einer der größten innenpolitischen Gegner von Luxemburg, war auch in der USPD. Und wiederum links, aber doch anders, waren halt diese revolutionären Obleute, die eben aus der Gewerkschaftsbewegung kommen und halt gar nicht so auf parlamentarische Politik oder auf Straßenkämpfe, Straßenflugblätter orientiert waren wie die Spartakusgruppe, sondern vor allen Dingen auf Widerstand in den Betrieben, genau.
Noch was zum weiteren Verlauf der Geschichte. Die Revolution schien zunächst erfolgreich zu sein. Der sogenannte Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte wurde einberufen und die Deutsche Sozialistische Republik ausgerufen. Warum war dieser Höhepunkt zugleich der Wendepunkt zum Scheitern der Revolution?
Ja, man muss da vielleicht noch ein bisschen zurückblicken. Also die Obleute haben ja drei große Massenstreiks organisiert. Also angefangen mit dem Streik 1916 mit 50.000 Leuten und endend mit dem Januarstreik 1918, wo halt eine Dreiviertelmillion Leute beteiligt gewesen sein soll. Sie haben also ihre Aktionen, das war die eigentliche Aktion immer der Massenstreik, besonders in der Rüstungsindustrie, kontinuierlich gesteigert. Und der vierte Massenstreik war sozusagen die Novemberrevolution, die zwar ausgelöst wurde eigentlich durch die meuternden Matrosen in Kiel, die waren die ersten, aber die Obleute hatten schon längst Aufstandspläne in der Schublade und haben die dann sozusagen spontan etwas eher in Gang gesetzt. Und das war einerseits ihr Höhepunkt, dass sie es tatsächlich geschafft haben, damit in Berlin sozusagen die Revolution auszulösen. Vielleicht wäre sie auch so gekommen als Reaktion auf den Matrosenaufstand, aber sicher nicht so koordiniert und so erfolgreich und durchgreifend. Also das war auf jeden Fall der Höhepunkt. Warum sie das nicht halten konnten, ich denke aus verschiedenen Gründen. Einerseits war es eine illegale Gruppierung, von Anfang an illegal. Der Name Obleute tauchte auf keinem Flugblatt auf. Sie haben immer im Geheimen agiert, wurden dadurch auch nie von der Polizei irgendwie infiltriert. Aber als dann die Revolution da war, laufen die Massen natürlich den Gruppen hinterher, die bekannt sind, die Namen sind. Und das waren eben nicht die Obleute, sondern das waren eher noch die Mehrheitssozialdemokraten und auf dem linken Spektrum eher Liebknecht und Luxemburg. Und das einerseits, also es haben sehr schnell die etablierten Parteien und Parteiführungskräfte wieder die herausragenden Plätze übernommen. Andererseits hat es insgesamt die Linke nicht geschafft, die Massen komplett für sich zu gewinnen. Sie hat sie zwar dazu gebracht, eine Revolution zu machen, aber viele haben halt gedacht, gut, jetzt wo die Revolution gemacht sind, sollen sich unsere beiden Arbeiterparteien, die SPD und die USPD, wieder vertragen. Wir wollen keinen Krach mehr hören. Die da oben sollen das dann mal für uns machen. Und es wurde einfach nicht erkannt, wie tief die Gräben zwischen den beiden Parteien schon waren und wie extrem sich vor allen Dingen die SPD schon von der Idee oder vom Gedanken der Revolution distanziert hatte. Und so konnte es halt kommen, dass halt die Kräfte, die die Revolution eher nicht gewollt haben, am Ende ihre Erfolge ernten konnten.
Inwiefern könnte man Müller vorwerfen, dass er sich diesen Kräften oder diesen Massen, die doch auf eine Einigung wieder aus waren, zu sehr gebeugt hat oder sie vielleicht sogar vorgeschoben hat und damit ein Stück weit für das Scheitern der Revolution mitverantwortlich gemacht werden kann?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Müller wurde gerade von der DDR-Literatur, wurde ihm immer vorgeworfen, er wäre zögerlich und opportunistisch und so weiter. Aber das lag meiner Meinung nach nicht daran, dass weniger an den historischen Tatsachen begründet, sondern eher, dass Müller ein politischer Gegner auch von Liebknecht war, der eine andere Taktik vertreten hat, nämlich eine vorsichtigere Taktik und damit in vielen Fällen auch Recht behalten hat. Und da Liebknecht natürlich in der DDR der große Held war, ist diese Literatur halt immer noch sozusagen, taucht erstens Müller überhaupt nicht auf, deswegen ist er auch vergessen, und zweitens, wenn er auftaucht, dann eher als Randfigur. Und leider lebt in der Linken halt dieser Erzählungsstrang immer noch fort. Und der andere Erzählungsstrang ist vor allen Dingen der westdeutschen SPD, die halt auch so Kräfte wie die Obleute eher ignoriert oder aber als Linksradikale und Extremisten abstempelt. Das sind so ein bisschen die Gründe, warum Müller so vergessen ist. Und hinter diesen Schichten von verschiedenen Überlieferungen und politischen Siegergeschichten muss man da erstmal freilegen, was eigentlich passiert ist. Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass tatsächlich Müller eine politische Taktik hatte, die würde ich als revolutionär pragmatisch beschreiben. Einerseits revolutionär, er hat sich zumindest ab 1916 sehr entschieden eingesetzt für den Umsturz, hat aber gleichzeitig immer versucht, nicht eine Avantgarde zu sein in dem Sinne, dass er den Massen vorschreibt, wie sie zu denken, was sie zu tun hatten, sondern dass er versucht hat, mit den Leuten zu gehen und sozusagen nur so viel Aktion zu machen, wie auch die Masse der Arbeiterinnen halt tragen konnte. Und da hat er, glaube ich, mit dieser politischen Linie grundsätzlich richtig gelegen. Dadurch hat er sich weniger isoliert als die Spartakusgruppe, die sich teilweise halt isoliert hat und dann alleine da stand, während die Obleute immer in der Mitte der Bewegung waren, auch die einzige Gruppe waren, die in den Fabriken ein Netzwerk hatten. Aber ich denke, manchmal hat es auch dazu geführt, dass er tatsächlich zögerliche Entscheidungen getroffen hat und nicht genug durchgegriffen hat oder radikal genug war an Punkten, wo man hätte Gelegenheiten ergreifen müssen. Das denke ich auch, dass es solche Gelegenheiten gegeben hat.
Es erscheint mir doch ein häufiges Muster zu sein, dass Räteorganisationen aus diesem Grund, weil sie eben zwischen allen Stühlen sitzen und irgendwie doch erfolgreich sind, dann anschließend recht schnell wieder verdrängt werden. Warum, meinst du, ist die Geschichte Müllers und der revolutionären Obleute trotzdem bis heute hochaktuell?
Ja, ich denke, manchmal sind es gerade die Sackgassen der Geschichte, also die vermeintlichen Sackgassen, die immer so als das hätte sowieso nicht funktionieren können, hinterher gebrandmarkt werden, die eher so einen Weg von ja Utopie, Emanzipation, Hoffnung und so weiter aufzeigen. Denn letztendlich ist das, was mit der Weimarer Republik passiert, ist ja keine Erfolgsgeschichte. Also wenn man damals zum Beispiel den Räteaktivisten gefolgt hätte, wenn man zum Beispiel die Schwerindustrie sozialisiert hätte, dann hätte dieser gesamte militärisch-industrielle Komplex, der Hitler am Ende unterstützt wird, der wäre gar nicht in der Form im Amt geblieben, auch wenn man die Aristokratie entmachtet hätte, wenn man das Heer demokratisiert hätte, alles Sachen, die die Obleute und die Rätebewegung gefordert haben. Wenn man das durchgeführt hätte, dann hätte man auf jeden Fall ein politisches System gehabt, ob das nun kommunistisch gewesen wäre, sozialistisch oder vielleicht irgendeine Mischung zwischen Sozialismus und Kapitalismus, eben ein dritter Weg, das ist unklar, aber es wäre auf jeden Fall ein System gewesen, was ein sehr viel breiteres und radikaleres demokratisches Fundament gehabt hätte. als die spätere Weimarer Republik, die tatsächlich von niemandem so gewollt wurde. Also von den Rechten nicht, von den Revolutionären nicht und nur die Sozialdemokraten standen einsam in der Mitte als Verteidiger der Republik. Aber oft schon ihre Basis war sehr unzufrieden mit den Ergebnissen, weil ja gerade die sozialpolitischen Errungenschaften der Revolution schon oft nach 5 Jahren, also der 8-Stunden-Tag, schon Mitte der 20er Jahre aufgekündigt worden. Und konnte aufgekündigt werden, weil eben man den Unternehmern zu viel Macht gelassen hat. Und ich denke, deswegen sind die Räte interessant. Gleichzeitig sind sie interessant vor dem Hintergrund natürlich, das, was später, was aus der russischen Revolution geworden ist und was aus der KPD auch geworden ist. Nämlich eine autoritäre, stalinistische Parteiorganisation, die zwar im Namen der Arbeiter regiert, aber letztendlich eine eigene bürokratische Klasse ausbildet, die halt im Grunde autokratisch, das heißt aus sich selbst heraus regiert und eine neue Oligarchie errichtet. Und da, so etwas hätte man mit den Räten auch nicht machen können.
Abgesehen von dieser historischen Perspektive, was hätte passieren müssen oder können, wo siehst du heute vielleicht spannende Ansätze, die sich auf eine aktuelle Situation übertragen ließen?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dass Geschichte wiederholt sich nicht. Also nicht in der Form und man kann nicht einfach sagen, wir lesen jetzt das, was der Müller mal geschrieben hat und machen das genauso. Das haben zwar tatsächlich Leute in den 70ern, gab es zum Beispiel Gewerkschaftsgruppen oder Betriebsgruppen, habe ich von mehreren Leuten schon gehört, die sich direkt auf Richard Müller und die Obleute bezogen haben. Aber also das lässt sich nicht einfach nachahmen. Ich glaube, was interessant ist, eher ist der politische Grundstil, dass man sozusagen, also das, was ich vorher den revolutionären Pragmatismus genannt habe, dass man eben radikale Ziele verfolgt, dabei aber pragmatisch sozusagen ein Auge dafür hat, auf wie die Mehrheit der Leute denkt, was die wichtigsten Tagesforderungen sind, was politisch sozusagen gerade in der Diskussion ist und nicht einfach, wie das viele K-Gruppen in den 70ern zum Beispiel gemacht haben, was es heute auch noch gibt, immer abstrakt die Revolution als Heilmittel fordert und dabei gar nicht genau guckt, was denn eigentlich, wozu soll denn die Revolution gut sein oder was hat denn die Linke eigentlich anzubieten sozusagen, was den Leuten konkret hilft. Und ich denke, da ist Müller ein interessantes Modell für halt jemand, der revolutionäre Politik macht, aber gleichzeitig erstens immer demokratisch geblieben ist, also sich niemals hat weder bevormunden lassen, noch selber zum Parteibonzen geworden ist und andererseits jemand, der eben immer gewusst hat sozusagen, mit wem er eigentlich gehen will und wen er vertritt. Und das ist eine spannende Sache, die man für heutiges politisches Denken, gerade jetzt, wo sich die politische Klasse ja völlig entfernt hat von den einfachen Leuten. Also gerade da kann man sich an solchen Leuten absolut orientieren, denke ich.
Wer sich noch orientieren und weiter informieren will, der kann das ja auch in deinem neuen Buch nachlesen. Das heißt Richard Müller, der Mann hinter der Novemberrevolution und ist im Dietz Verlag Berlin erschienen. Ralf, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, gleichfalls.